Wie kann es jetzt weitergehen? Fragst du dich. Du hattest so schöne Pläne, so große Hoffnung. Und irgendwie ist doch alles falsch gelaufen. Wie kann es jetzt weitergehen? Es fing doch so gut an mit der Arbeit, mit der Beziehung, mit den Projekten. Doch es ist so kompliziert geworden. Es fing doch so gut an mit dem Glaubensleben. Du hast dich bekehrt, hast dich gefreut, eine Gemeinde zu besuchen. Und nun bist du enttäuscht. Die Gemeinschaft mit Gott und mit den Christen ist schwer geworden. Wie kann es jetzt weitergehen? Es droht einfach alles zusammenzufallen. Gibt es überhaupt irgendeinen Ausweg? Kann es überhaupt irgendwie weitergehen? Oder ist hier alles zu Ende? Wir kommen heute in unserer Predigtserie durch das erste Buch Mose zum 37. Kapitel. Und hier finden wir eine der bekanntesten und beliebtesten Personen des Alten Testaments. Josef. Seine Geschichte ist sehr bekannt und sehr bewegend. Und wenn wir uns heute mit dem ersten Abschnitt des Kapitels beschäftigen, so gehe ich davon aus, dass fast alle von euch wissen, wie es mit Josef weitergeht. Aber in den letzten Kapiteln vom ersten Buch Mose geht es nicht nur um Josef und was mit ihm geschieht. Es geht vielmehr darum, wie Gott in seinem Bund mit seinem Volk weitergeht. Es geht darum, wie es jetzt weitergehen kann mit den Versprechen, die Gott Abraham und Isaak und auch Jakob gegeben hat. Und gerade im Blick auf enorme Bedrohungen, die all diese Versprechungen Gottes und den Segen für sein Volk gefährden, verstehen die Geschichte Josefs nicht richtig, wenn wir sie nicht im Zusammenhang des ganzen Buches verstehen, des ganzen ersten Buches Mose. In den Kapiteln 37 bis 50 geht es nicht hauptsächlich um Josef, sondern es geht darum, wie Gott in seiner Vorsehung seine Versprechen erfüllt. Und gerade in Situationen, wo die Familie Jakobs und auch wir als Leser vielleicht denken, wie kann es jetzt weitergehen? Schlag doch mit mir auf, 1. Mose, Kapitel 37, und wir lesen die ersten 11 Verse. 1. Mose 37, Abvers 1. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsrum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hatte noch einen anderen Traum, und den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern, da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber sein Vater bewahrte das Wort. In diesem ersten Abschnitt werden schon einige ganz wichtige Grundsteine gelegt, die uns darauf hinweisen, wie zerrissen und beschädigt die Familie ist. Aber auch, wie Gott dennoch mit seinem Heilsplan weitergeht. Und der erste Punkt heißt, es muss weitergehen. Die nötige Entwicklung des Heils. Das erste Buch Mose geht nicht nur um eine Menschengeschichte. Es geht in diesem Buch um Heilsgeschichte. Nachdem Gott Himmel und Erde geschaffen hat und alles sehr gut war, sündigten die ersten Menschen, Adam und Eva, gegen Gott und zogen den Fluch und das Gericht Gottes auf sich. Sie wurden aus dem Garten Eden, aus dem Paradies, vertrieben. Und seither gab es Mühe der Arbeit und Schmerzen bei der Geburt und Konflikte in der Beziehung und den Tod und all die Plagen und Nöte und Krankheiten, die damit verbunden sind. Doch Gott gibt eine Erklärung, warum er nicht an dem Tag, als Adam und Eva sündigten, die ganze Schöpfung vernichtet hat. Warum hat er nicht alles wieder eingestampft? Nun, es geht weiter, weil Gott einen Plan des Segens, einen Plan des Heils hat. Er sagt, ein Nachkomme der Menschen, er wird der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten. Das bedeutet, er wird die Sünde und den Teufel besiegen und damit Erlösung und Rettung bringen aus dem Fluch der Sünde für Menschen. Das erste Buch Mose schreitet in großen Schritten durch die ersten Generationen und zeichnet ab, wie Gott immer wieder, trotz all der menschlichen Fehler, an seinem Wort und an seinem Versprechen festhält und immer mehr, ein Stück mehr offenbart, wie sich sein Wort erfüllen soll. Es geht weiter, weil ein Retter versprochen ist. Mit Abraham verlangsamt sich die Erzählung und die Versprechen Gottes werden immer konkreter, immer bestimmter. Ja, aus dieser Nachkommenschaft von Abraham soll dieser Retter kommen. Gott verspricht, durch seine Nachkommenschaft alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Wir werden immer mehr mit hineingenommen in diese Familiengeschichte. Doch es hängt alles mit Gottes großem Heilsplan zusammen. Es geht nicht um Familienidylle, sondern um Gottes Heilsplan. Und das wird besonders deutlich durch den Aufbau dieses Buches. Ich bin bei der Einleitung zu 1. Mose schon mal darauf eingegangen. 10-mal beginnt ein Abschnitt im 1. Buch Mose mit den Worten, das ist die Geschichte von, oder manchmal wird es auch übersetzt, das ist die Generationenfolge von. Und auch wenn es unterschiedlich übersetzt wird, steht immer das gleiche Wort, der gleiche Satz. Hier, es heißt genau genommen, das sind die Erzeugungen. Das ist das, was hervorgebracht wird von. Und mit dieser Formel, man nennt es die Toledot-Formel, Toledot ist das hebräische Wort für diese Erzeugungen, mit dieser Formel wird das erste Buch Mose gegliedert. Manchmal folgt auf diese Formel ein Geschlechtsregister, so wie wir es in der letzten Predigt angeschaut haben. Aber manchmal auch eine Erzählung. Diese Geschlechtsregister, sie ordnen manchmal diese Familienverzweigung ein bisschen ein und in den Erzählungen geht es dann konkret mit denen weiter, die Gott berufen hat, wie sein Heil weitergehen soll, seine Heilsgeschichte. Es geht aber immer darum, wie geht es weiter im Plan Gottes? Was wurde daraus in Gottes Plan? Die letzte Toledot-Formel in diesem Buch finden wir hier in Vers 2. Dies ist die Geschichte Jakobs. Oder wir könnten übersetzen, dies sind die Erzeugungen Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen. Es geht nicht so sehr um Jakob hier, sondern was aus ihm, das heißt aus seiner Nachkommenschaft wurde. Wie es nach ihm weitergeht. Ja, wie geht es weiter? Diese Formel zu Beginn von Kapitel 37 zeigt uns, was jetzt folgt, ist keine separate, isolierte Geschichte, sondern es berichtet uns, wie Gott weitergeht, wie und mit wem erfüllt Gott seine Segensverheißung, die schon hineinreicht bis zur Schöpfung. Das ganze Buch, es ist gegliedert nach dem, wie Gott weitergeht. Wie sein Heilsplan weitergeht. In Kapitel 35 bestätigt Gott Jakob seinen Bund. Ihr erinnert euch in Bethel, in 1. Mose 35, Vers 10 bis 12. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich, eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen. Und Könige sollen aus deinen Lenden hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben. Und deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben. In Kapitel 36 erfahren wir, dass die Geschichte wie die Geschichte Esaus verläuft. Nach dem Geschlechtsregister folgt keine Erzählung mehr. Es geht nicht, er gehört nicht zur Segenslinie, von der der Retter kommen soll. Sondern mit dem Geschlechtsregister endet alles, was wir über Esau erfahren. Nein, es geht mit den Nachkommen Jakobs weiter in Gottes Heilsgeschichte. Und darum kommt hier diese Formel in Kapitel 37. Dies ist die Geschichte, dies sind die Erzeugungen Jakobs. Und Gott geht mit dieser Familie weiter. Und zu den Bundesversprechen gehört neben der Nachkommenschaft ja auch das Land Kanaan. Gott hat Abraham und der Segenslinie nach ihm das Land Kanaan versprochen. Der Besitz dieses Landes sollte ein Zeichen dafür sein, dass Gott seine Erlösten wieder zurückführt in ein gutes und ein fruchtbares Land, nachdem er Adam und Eva einst aus dem Paradies vertrieben hat. Letztendlich ist Kanaan darum ein Zeichen, wie eine Art Unterpfand für das Himmelreich Gottes und die Gemeinschaft mit ihm. Und in den letzten Abschnitten haben wir gelesen, dass Esau das Land Kanaan ganz verlassen hat, nachdem er kananäische Frauen geheiratet hatte. Jakob hingegen ist zurückgekehrt nach Kanaan mit seinen Frauen aus Mesopotamien. Und nun wohnt er da, wo auch sein Vater Isaak und sein Großvater Abraham einst wohnten, in Hebron im Land Kanaan. Darum heißt es hier in Vers 1, und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters im Land Kanaan. Es macht also Hoffnung. Ob sie dieses Land nun in Besitz nehmen können? Ob sich dieser Bund und die Verheißungen Gottes hier jetzt erfüllen? Und zu den Verheißungen gehörte auch, dass Könige aus Jakobs Nachkommenschaft hervorkommen sollen. Die Nachkommen Esaus hatten schon lange vor Israel königliche Regenten, wie wir letzte Woche erfahren haben. Doch Jakobs Nachkommen haben weder ein Land, das sie besitzen, sie waren noch keine Nation, noch haben sie irgendeine politische Struktur und schon gar keinen König. Der Spannungsbogen spitzt sich hier also zu. Wie wird Gott seinen Bund erfüllen? Wie wird er seine Versprechen einhalten? Wie geht es jetzt weiter in dem Heilsplan Gottes? Und in den nächsten Kapiteln spielt daher diese Frage nach dem Land, nach der Einheit und Reinheit der Familie und der königlichen Herrschaft eine Rolle. Und alles ist bedroht. Bis zu dem Punkt, dass man denken kann, es kann gar nicht mehr weitergehen. Das kann sich gar nicht mehr erfüllen. Aber dies sind die Erzeugungen Jakobs. Dies ist die Geschichte Jakobs. Es geht weiter in der Geschichte Gottes, in der Geschichte seines Heils. So lasst uns nun diese Geschichte mit neuen Augen sehen und verstehen, was Gott uns in diesen Kapiteln lehren will. Nicht nur über das, was Josef widerfahren ist, sondern wie Gott sein Wort erfüllt. Zweitens, wie wird das bloß weitergehen? Der fatale Zustand der Familie. Nach diesem Hoffnungsfunken, dass Jakob Israel genannt wird und wieder zurück im Land Kanaan ist, lernen wir schon früh, dass der Zustand von Jakobs Familie alles andere als ideal ist. Wie bei seinen älteren Brüdern besteht auch Josefs Hauptaufgabe darin, die vielen Schafe Jakobs zu hüten. Sie waren Hirten. Dabei wurde Josef vor allem mit den Söhnen von Jakobs Nebenfrauen eingeteilt. Ja, also die haben dann die verschiedenen Herden gehütet und Josef, er zählte meistens dann zu den Brüdern von den Nebenfrauen. Und wir erfahren hier, dass Josef seinem Vater üble Nachrede über die Söhne Bilhas und Silpas mitteilte. Es wird nicht gesagt, was er genau weiter sagte, aber er brachte wörtlich einen schlechten Bericht von dem Bösen über seine Brüder. Nachdem Simeon und Levi, die Männer der Stadt Sichem, gewaltsam ermordeten, in blutiger Rachgier und Ruben mit Jakobs Nebenfrau Bilha schlief, erfahren wir hier, dass nicht nur Leas Söhne Böses taten, sondern auch die Söhne der Nebenfrauen. Auch die Söhne Bilhas und Silpas, Josef konnte Böses von ihnen berichten. Von Josef erfahren wir, dass er noch ein Junge war, gerade 17 Jahre alt. Wir wissen nicht, ob er von seinem Vater beauftragt wurde, seine Brüder zu überwachen und auszuspionieren, oder ob all das Schlechte, was er weitergegeben hat, ob er das doch von sich aus tat, um sich einen Vorteil zu verschaffen oder seine Brüder schlecht dastehen zu lassen. Es wirkt in diesem Abschnitt auf jeden Fall recht naiv, vielleicht auch ein wenig verwöhnt. Wollte er sich mit diesen schlechten Berichten hervorheben? Nun, unser Text bleibt hier vage. Man weiß noch nicht so recht, was man von Josef denken soll. Ist er ein aufrichtiger und gehorsamer Sohn oder ein verwöhnter Petzer, der seine Brüder ausspioniert? Die Meinung von Jakob, seinem Vater hingegen, ist eindeutig. Er liebte Josef mehr als alle seine Söhne, erfahren wir hier. Obwohl Jakob selbst unter der Begünstigung seines Vaters litt, weil sein Vater Isaak ja Esau begünstigte, führt Jakob dieses Übel weiter. Er liebt Josef mehr als seine anderen Söhne. Zum einen sicherlich, weil Josef der Sohn Rahels war, die einzige Frau, die Jakob wirklich liebte, die aber kürzlich verstarb. Doch unser Text erklärt auch, weil er der Sohn seines Alters war. Nun, Jakob hatte eigentlich noch einen Sohn von Rahel, Benjamin, als er noch älter war, bei dessen Geburt dann ja auch Rahel verstarb. Also es ist nicht sein jüngster Sohn, Josef, sondern der zweitjüngste Sohn. Doch diese Formulierung, der Sohn seines Alters, es erinnert an Abraham, von dem es in 1. Mose 21, Vers 2 heißt, und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Jakob hielt Josef für den verheißenen Nachkommen, dem ersten Sohn Rahels. Er dachte, das ist die Frau, die Gott mir bestimmt hat. Und Josef, er ist der Sohn meines Alters. Er ist der verheißene Sohn, in dem sich der Segen Gottes erfüllen wird. Nach Josefs Geburt war Jakob nämlich entschlossen, jetzt muss er zurück nach Kanaan. Jetzt muss er Laban in Mesopotamien verlassen. Jetzt muss er zurück nach Kanaan, zu dem Land seiner Väter. Die Söhne Leas und die Söhne der Nebenfrauen hat er sich auch drüber gefreut. Aber Josef war der Sohn, der den Segen Abrahams fortführen sollte, war sich Jakob sicher. Er ist der Sohn seines Alters, wie Isaak für Abraham. Das macht Jakob dann auch ganz deutlich, indem er Josef einen besonderen Mantel anfertigt. Einen bunten Leibrock, heißt es hier. Nun, es kann bedeuten, dass der Mantel aus verschiedenen Farben, aber vielleicht auch aus verschiedenen Mustern bestand. Auf jeden Fall ein Mantel, ein Leibrock, ein Kleidungsstück, das sich abhob von den anderen. Es war nicht ein normaler Mantel. So ein bunter Leibrock, er kommt nur noch einmal in der Bibel vor, nämlich in 2. Samuel 13. Und da trägt Davids Tochter Tamar einen bunten Leibrock. genauso genannt. Es ist also ein passendes Kleidungsstück für die königliche Familie. Jakob erhebt Josef damit hervor wie einen Prinzen, vielleicht einem zukünftigen König. Jakobs Hoffnung lag auf Josef. Er sollte den Segen weiterführen. An ihm sollte sich das Wort Gottes erfüllen. Und er bevorzugte Josef mehr noch als Isaak seinen Sohn Esau damals. Josef hat auch keine Scheu, seinen Brüdern von seinen zwei Träumen zu berichten, wo angedeutet wird, wie sich seine Brüder vor ihm verneigen. Und das alles führt dazu, dass Josefs Brüder ihren kleinen Bruder hassen. Nicht so, dass sie ihn nur ein bisschen ärgern, dass sie sich streiten, dass sie eine Auseinandersetzung haben. Nein, sie hassen ihn. Zunächst hassen sie ihn wegen der Bevorzugung des Vaters. In Vers 4 heißt es, als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Sie konnten ihn nicht mehr grüßen. Das heißt hier, sie konnten ihm nicht mehr sagen, Frieden. Das ist die übliche hebräische Begrüßung. Shalom, Frieden. Sie konnten ihm nicht mehr Frieden wünschen. Zwischen seinen Brüdern und Josef war kein Friede mehr, nicht mal mehr formal. Als Josef dann auch seine Träume so frei und freudig erzählte, da erkennen seine Brüder die Aussage. Da sagten seine Brüder zu ihm, Vers 8, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Es wird hier vieles betont durch solche Wiederholungen. Sie sagen hier wörtlich, willst du als König über uns regieren und als Herrscher über uns herrschen? Es geht hier um die Stellung als König und die Erfüllung der Verheißung Gottes. Willst du etwa sagen, du bist der König? Nach dem zweiten Traum ist auch Jakob verärgert, weil es scheint, als sollte Josef nicht nur über seine Brüder, sondern auch über seinen Eltern stehen. Und die Brüder waren jedenfalls eifersüchtig. Sie waren neidisch auf die Liebe ihres Vaters, auf die bevorzugte Stellung Josefs und dann auch noch auf diese Träume, die seine Erhöhung zu bestätigen scheinen. Wir lesen, sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Dieses noch mehr ist ein Wortspiel mit dem Namen Josef selbst. Josef heißt ja, er füge hinzu. Und die Träume und die Art, wie Josef von diesen Träumen berichtete, fügte bei den Brüdern nur noch mehr Hass hinzu. Alles, was Josef tat, es mehrte nur noch den Hass seiner Brüder. Die Familie, mit der Gott sein Heil für alle Nationen der Welt bereiten will, aus deren Volk und Nation ein König kommen soll, der den Fluch der Sünde und den Satan besiegt und die seinen zurück in ein Land führt, wo die Menschen Gemeinschaft mit Gott haben können und wahren Frieden erfahren, diese Familie ist völlig zerstritten und verhasst. Da ist kein Friede in dieser Familie. Es herrscht eine unrechte Bevorzugung des Vaters, aber auch böse Taten und eifersüchtiger Hass der Brüder. In der Familie, von der Frieden ausgehen soll, für alle Geschlechter der Erde, ist kein Friede zu finden. Sie können sich noch nicht einmal mehr Frieden untereinander wünschen. So fatal ist die Situation. Wie wird das bloß weitergehen? Es ist ein fataler Zustand der Familie. Und wo man menschlich gesprochen sagen muss, das kann doch zu keinem guten Ende mehr führen. Es ist doch irgendwie nur noch immer schlimmer geworden seit Abraham. Drittens, so wird es weitergehen. Die geheimnisvolle Vorsehung Gottes. Die letzten Kapitel dieses Buches, sie beschreiben uns, wie Gott sein Wort erfüllt durch seine Vorsehung. Das heißt, indem er alle Dinge, die großen und die kleinen, die gut gemeinten und die bösen Dinge, gebraucht und kontrolliert, in seiner Allmacht, um alles zu seinem Ziel zu führen. Nichts von all dem, was hier passiert, ist Zufall oder Schicksal. Die Träume, sie weisen uns darauf hin, dass Gott hier die Kontrolle behält. Die Familie Jakobs scheint völlig auseinanderzubrechen. Aber Gott entgleitet diese Geschichte nicht. In den folgenden Kapiteln spielen Träume eine große Rolle. Nach Josefs zwei Träumen erfahren wir von zwei Träumen ägyptischer Beamter im Gefängnis und auch von zwei Träumen des ägyptischen Pharaos. Und alles spielt eine große Rolle im Fortlauf dieser Geschichte. Nur Josef kann sie durch die Hilfe Gottes deuten. Doch diese beiden Träume Josefs, sie zeigen schon, wie Gott in dieser Geschichte wirken wird. Nicht durch direkte Offenbarungen oder Erscheinungen, sondern ein Stück weit im Verborgenen. Und doch ohne jeden Zweifel aktiv. Gott wirkt hier. Und die Träume, sie weisen uns schon darauf hin, wie er wirken wird. Wie er die Herzen von Menschen bewegen wird. Wie er, ja, eingreifen wird in die Geschichte. Und wir erfahren später, dass die zweifache Form des Traumes mit einer ähnlichen Botschaft deutlich machen soll, dass es ganz gewiss eintreten wird. Es ist nicht nur irgendwie etwas Vages, ach ja, das könnte passieren, sondern diese Doppelung, sie soll bezeugen, das tritt ganz gewiss ein. Warum? Weil Gott es beschlossen hat. Und auch der Inhalt der Träume ist natürlich aussagekräftig. Josef berichtet in Vers 7 von seinem ersten Traum. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsrum auf und beugten sich vor meiner Garbe nieder. Nun ist es nicht merkwürdig, dass dieser Traum ein Bild aus dem Bereich der Landwirtschaft benutzt? Immerhin waren Josef und seine Brüder, sie waren Hirten, keine Bauern. Es wird doch irgendwie vielleicht verständlicher sein, wenn es heißt, die Herden beugten sich nieder oder etwas dergleichen. Doch Getreidegarben, die Josef und seine Brüder, sie brachten doch kein Getreide zusammen, sondern sie hüteten Schafe. Doch ein paar Kapitel später wird die Getreideernte ein ganz wichtiges Thema. Da eine Hungersnot eintrifft. Und über den Verkauf von Getreide erinnert sich Josef nach vielen Jahren an genau diesen Traum. Und wir sehen hier, es ist schon ein Hinweis darauf, was Gott tun wird. Wie diese Geschichte weitergeht. Und auch wenn es noch in diesem Bild ein bisschen nebulös bleibt. Man weiß nicht ganz genau, wie sich das jetzt erfüllen wird, was das genau bedeuten soll. Aber wenn wir diese Geschichte weiterlesen, merken wir, Gott hatte von Anfang an seine Hand hier im Spiel. Er wusste ganz genau, was er tun will. Und im zweiten Traum geht es um ein kosmisches Bild. Siehe, noch einen Traum hatte ich und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Hier geht es um eine ganz ähnliche Aussage. Aber das Bild ist ausgeweitet. Die Sterne, sie erinnern an die Verheißung an Abraham, dass seine Nachkommenschaft so zahlreich werden soll wie die Sterne am Himmel. Und dass diesmal aber nicht von den Pflanzen des Feldes auf dem Boden, sondern von den Himmelsgestirnen die Rede ist, zeugt davon, dass es hier um mehr geht als bloß um das Schicksal dieser Familie in dieser Generation, sondern es geht um das Licht, das für die ganze Welt ist. Die Reaktion auf diese Träume, sowohl von Josef als auch besonders wie das der Brüder, wie sie darauf reagiert, ist ein Zeugnis der sündigen Selbstsucht in dieser Familie. Sie können den Gedanken nicht ertragen, dass ihr kleiner Bruder so erhoben wird, dass sie sich vor ihm beugen müssen. Doch Gott wird in dieser Geschichte alle Söhne Jakobs und auch ihn selbst beugen, indem er sie verändert. diese Reaktion, dieser Hass und diese Eifersucht, sie zeigt etwas von dem Charakter dieser Personen. Aber Gott geht weiter mit dieser verdorbenen Familie, aber er lässt sie nicht, wie sie ist. Er belehrt sie, er heiligt sie, er verändert sie durch Leid, durch Opfer, durch Geduld. Wir lesen hier Vers 11, aber sein Vater bewahrte das Wort. Er scheint zu ahnen, irgendwie ist Gott hier am Werk. So merkwürdig das auch klingt und so verärgert er auch selber war über diese Worte Josefs, er weiß, Gott ist hier irgendwie am Werk. Irgendwie hat das noch eine Bedeutung. Er bewahrte das Wort. Ja, in dieser Geschichte geht es um die Gnade Gottes. Um das, was Gott wirkt in seiner Gnade zum Heil durch solch eine verkommene und schwache und kaputte Familie. Die Geschichte mit Josef ist nicht nur der ausführliche Abschluss von dem ersten Buch Mose, sondern es deutet auf den großen Abschluss und die Auflösung der ganzen Heilsgeschichte Gottes hin in Jesus Christus. Das erste Buch Mose nimmt uns Leser mit auf eine Reise vom Brudermord hin zur Vergebung, von der fruchtlosen Ackerarbeit zu einem Festmahl, von der Verheißung hin zum Segen der Gemeinschaft Gottes. Und die Geschichte Josefs ist wie so eine kleine Zusammenfassung und Darstellung der ganzen Heilsgeschichte Gottes. Gott, der Herr, der seinen Bund der Gnade erfüllt, trotz aller Sünde und trotz aller Gefallenheit von uns Menschen. Er geht weiter bis zu seinem herrlichen Ziel. Gott geht weiter. Wir Menschen brauchen Rettung. Wir sind kraftlos und sündig und verkommen, wie hier in der Familie Jakobs. Und unser Retter, er musste sich erniedrigen und leiden, um uns zu erlösen und uns wahres Leben zu schenken. Aber wer die Heilsgeschichte der Gnade Gottes erkennt, der beugt sich willig vor dem wahren und ewigen König, unserem Retter Jesus Christus. Und erkennt, wie auch diese Geschichte mit hineingehört in Gottes großen Rettungsplan. Nun ein paar kurze Anwendungen. Zum einen, wie soll es weitergehen? Vertraue auf Gottes Wege. In diesem ersten Versen der Geschichte sieht man noch nicht viel. Es geht voran, ja, aber es sieht eigentlich nicht gut aus. Und man denkt, wie soll es weitergehen? Es fuhr einst ein Dampfschiff über den Atlantik, als es eines Tages sehr neblig wurde. Die Passagiere, sie konnten kaum über das Deck hinaussehen und nach einer Weile kamen sie ganz besorgt ans Deck und sie überbrachten dem Kapitän eine Nachricht, in der sie ihm baten, die Geschwindigkeit des Schiffes zu verringern und eine doppelte Wache vorne und hinten aufzustellen. Ihr erinnert euch, was mit der Titanic passiert ist. Und sie waren besorgt, weil das Schiff immer noch in gleicher Geschwindigkeit vorausging, obwohl man überhaupt nicht sehen konnte, ob da nicht irgendwo vielleicht ein Eisberg ist, ob da nicht irgendwo ein Hindernis ist. Und sie baten den Kapitän, dass er sein Handeln doch verändern soll, dass er langsamer fahren soll, dass er zusätzliche Wachen aufstellen soll. Der Kapitän, er antwortete, sagen Sie den Passagieren, Sie sollen sich keine Sorgen machen. Es ist alles in Ordnung. Hier oben ist alles klar. Von der Brücke aus konnte der Kapitän über den Nebel hinweg weit voraussehen, konnte genau sehen, ob irgendwelche Hindernisse da waren oder nicht. Von seiner erhöhten Position auf der Brücke war alles klar. Nun, für den Gott unseres Heils ist alles klar, auch in unserer Geschichte. So dunkel und so neblig und so bedrohlich auch manche Tage hier auf Erden sein mögen, der Herr weiß es. Und er übersieht alles. Er weiß auch, dich ans Ziel zu bringen. Er weiß, mit welcher Geschwindigkeit er vorangeht in deinem Leben. Er weiß, was er tut. Vertraue auf die Führung Gottes. Vertraue auf seine Wege. Vertraue auf sein Wort. Bewahre sein Wort. Auf das, was er dir in diesem Buch lehrt. Sage nicht, aber in meinem Leben kann es nicht so weitergehen, wie Gott es sagt. Und der Herr kennt deine Sorgen. Er kennt auch deine Nöte. Und trotzdem hat er alles in seiner Hand, in seiner guten Hand. Er ist der Kapitän. Lass dich nicht erschüttern. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Deine hoffnungslose Situation ist nicht hoffnungslos bei Gott. Und auch wenn du keinen Ausweg mehr siehst, der Herr ist nicht ohne Ausweg in deinem Leben. Vertraue dich ihm an. Und dann, wie soll es weitergehen? Lass dich verändern. Der Hass der Brüder ist ein schrecklicher Vorbote von all dem Leid, das uns in dieser Geschichte noch begegnen wird. Ein schrecklicher Vorbote. Oh, es wird noch viel schlimmer als das, was wir in diesen ersten Versen lesen. Der Lieblingssohn, der so hochgestellt wurde von seinem Vater, oh, er wird leiden. Aber auch die Brüder und der Vater. Diese Geschichte ist keine Heldengeschichte, wie ein tapferer Kämpfer sich gegen alle Feinde und Hindernisse emporkämpft. Nein, diese Geschichte zeigt uns, wie Gott auch Leid und Not gebraucht, um seine Kinder zu heiligen und zu reinigen, zu erziehen und für seinen Dienst zu formen. Und wenn du heute Morgen denkst, wie soll es bloß weitergehen? Meine Situation ist so mies und so ungerecht. Bete doch, Herr, wie willst du mich in dieser Not verändern? Wie willst du mich in dieser Not verändern? Wie kann ich in diesen schweren Tagen Jesus Christus ähnlicher werden? Wie kann diese Zeit mich heiligen? Wie kann ich dich, Gott, verherrlichen in diesem Leid? Bedenke, der Weg zur Erhöhung führt durch niedrigen Dienst und Opfer nach biblischer Logik. Der Weg zu wahrer Ehre führt über Demut und Leid bei Gott. Lass dich überführen von deiner Selbstsucht, von deinem Stolz, von deiner Eifersucht, von deinem Hass. Lass dich verändern durch Gott. In dieser Situation. Frag nicht nur danach, wie kann ich zu größtem Ruhm, zu größtem Erfolg, zu größtem Reichtum, zu größter Ehre gelangen. In den Augen dieser Welt. Wie kann ich König werden? Sondern frage danach, Herr, wie willst du mich verändern in dieser Zeit? Wie kann ich dir Ehre bringen? Wie kann ich den Weg gehen, den du bestimmt hast? Vertraue darauf. Was Gott anfängt, das bringt er zu einem guten Ende. Und bei all dem Schlechten und Enttäuschendem von den ersten Versen, die wir hier lesen. Es ist nur der Ausgangspunkt von dem, was Gott tun wird. Was er verändern wird. Und er wird mächtig verändern. Die Herzen dieser Söhne. Und zuletzt, wie soll es weitergehen? Schau auf die Verheißung. Die Heilsgeschichte Gottes, sie erfüllt sich nicht in dem ersten Buch Mose. Sie erfüllt sich nicht mit Josef und auch nicht mit seinen Brüdern. Die Heilsgeschichte Gottes erfüllt sich erst Jahrhunderte später. Im ersten Buch des Neuen Testaments, wisst ihr, wie Matthäus das Evangelium beginnt? Mit einem Geschlechtsregister. Und es heißt in Matthäus 1, Vers 1, Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Judah und seine Brüder. Judah aber zeugte Peres und Serach von der Tamar und so weiter. Und dann folgt die Erzählung von diesem Jesus. Von diesem Jesus. Es ist sozusagen die griechische Entsprechung zur Toledot-Formel. Hier geht die Heilsgeschichte Gottes weiter. Ja, hier erfüllt sie sich in Jesus Christus. Das, was in 1. Mose beginnt, es erfüllt sich in dem Herrn Jesus Christus. Er ist Mensch geworden, in dem verheißenen Land, in die Familie Jakobs hineingeboren. Er ist der wahrhaftige und ewige König, der herrscht über Himmel und über Erde, über die Erde. Doch er hat sich erniedrigt. Er hat gelitten. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha, um Sünder von ihrer Schuld zu erlösen, ihnen neues Leben zu schenken und die ewige Gemeinschaft und den Segen Gottes zu erwerben. Einen Frieden, den diese Welt nicht kennt. Schau nicht bloß auf Josef in dieser Geschichte. Schau auf die Verheißung Gottes, die vorangeht. Und schau in deinem Leben auf die Verheißung Gottes, die auch dir gilt, wenn du an Jesus Christus glaubst und dich ihm anvertraust. Sie gilt dir, die Verheißung eines himmlischen Landes. Sie gilt dir, dass du Mitteilhaber sein darfst an der königlichen Herrschaft Jesu Christi. Sie gilt dir, dass du Frieden haben darfst mit Gott, dem Vater, in Ewigkeit. Glaube an den Herrn Jesus. Er ist die Erfüllung des Heils. Er ist der, der uns aus allem Schmerz und aller Sünde und allem Leid zurückführt in das himmlische Land. Dazu segne uns Gott. Amen.